Herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute geht es um eine der passendsten Technologien, wenn es um FPGA-basierte Bildverarbeitung geht, nämlich ja letztendlich einfach ein Phoenix FPGA zu nutzen. Und ja, dazu möchte ich heute nicht nur meinen Co-Host Manuel begrüßen, sondern auch den Harald Werner von Phoenix. Ja, hallo zusammen.
Hallo, auch von meiner Seite.
Hallo Stefan, hallo Manuel.
Ja, schön, dass wir da wieder mal über so ein Thema auch quatschen können. Das heißt, heute auch ein bisschen konkret zu werden, ne? Nicht nur vielleicht high-levelig über Bildverarbeitung zu reden, ne? Sondern ja auch mal drüber zu quatschen, ja, auf welches Target man es einfach ganz konkret bringen kann und jetzt zwar auch nicht unbedingt eine Zieltechnologie oder die ja quasi jetzt nur so im High-End, High-Cost-Bereich ansässig ist, sondern wirklich auch eine Technologie, FPGAs, die im klassischen Industrieumfeld eingesetzt werden, von trotzdem anspruchsvollen Design bis zu sehr kostenoptimierten Designs. So haben wir die Firma Phoenix kennengelernt, ne, in verschiedenen Projekten im Industrieumfeld, im Automotive-Umfeld. Ja, vielleicht Harald, wenn du einfach zum einen mal dich vorstellst, ne, wer du bist, was du magst, da natürlich auch ein bisschen was zu Phoenix erzählst. Ne.
Ja, gerne. Ja, wir kennen uns ja schon einige Jahre und ich bin doch schon 30 Jahre im FPGA-Business oder auch schon über. Und jetzt eigentlich seit über 5 Jahren auch bei Phoenix. Ich bin zuständig für den EMEA-Bereich und Phoenix an sich ist eine amerikanische Firma. Wir konzentrieren uns auf Low-Power, High-Speed FPGAs. Wir haben Entwicklungsstandorte neben USA auch in Toronto, Kanada und unser größter Standort ist auch in Penang, Malaysia. Mhm. Wir konzentrieren uns, wie schon erwähnt, auf Low-Power- und High-Speed-FPGAs und da sind wir die Einzigen, die so eine Technologie anbieten können, weil wir auch kein MeToo-Produkt haben, sondern wir unterscheiden uns von den herkömmlichen FPGA-Anbietern an der FPGA-Architektur. Wenn man überlegt, die herkömmlichen FPGAs haben fixe Routing-Ressourcen, fixe Logik-Ressourcen, müssen sehr viel Routing bereitstellen, um Verbindungen von A nach B zu realisieren. Normalerweise sagt man so, es ist so kalkuliert, bei 75% Auslastung kommt man eigentlich ganz gut hin, dass man eine Verbindung von A nach B macht. Man kann die FPGAs dann auch höher auslasten, aber dann kommen die Probleme, dass man hier sein Timing Closure nicht mehr erreicht, dass die Systemfrequenz wirklich nach unten geht, weil man hier Umwege suchen muss, um eine Verbindung von A nach B zu bekommen. Die Firma Phoenix wurde 2012 gegründet und hier mit der Zielsetzung, genau dieses Problem anzugehen. Die Firma wurde von Sammy und von Tony gegründet und die haben dann die ersten Jahre daran gearbeitet, diese neue Architektur zu entwickeln. Die neue Architektur bedeutet, dass wir Zellen haben, die Logik und Routing gleichzeitig können. Das heißt, wir haben nur sehr viel Routing über den kompletten Chip verteilt. Und da, wo wir Routing-Ressourcen brauchen, können unsere Zellen an diesen Stellen Routing zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen hier nicht so viel Routing-Ressourcen vorhalten, die nachher doch nicht benutzt werden, die Chipfläche erhöhen. Und mit unserem Ansatz können wir auch sagen, dass wir so kalkuliert haben, dass sie die Bausteine über 90% auslasten können und trotzdem noch mit der normalen Systemfrequenz ihre Timing Closure erhalten.
Deswegen seid ihr ja auch mit ein Hersteller, der genau in diesem Segment Low Power und trotzdem High Performance ziemlich gut unterwegs seid, weil man natürlich eure Bausteine relativ weit auch auslasten kann.
Ja, klar. Und wie gesagt, auch durch unseren Ansatz haben wir ungefähr die Hälfte der Chipfläche von, wenn man es vergleicht zu den beiden Marktführern, in der gleichen Siliziumstruktur. Okay, vielleicht noch was zu unserer Architektur. Wir nennen die Architektur, das ist die Quantum-Architektur. Und wie gesagt, der große Vorteil ist, dass wir hier durch die Quantum-Architektur direkte Verbindungen von A nach B machen, weil wir direkt mit der Zelle auch weitere Routing-Ressourcen zur Verfügung stellen. Speziell, wenn wir mit unserer Titanium- oder Topaz-Familie kalkulieren, sagen wir immer so 5-10% muss man einkalkulieren von den Ressourcen für Routing, weil wenn Sie nur Routing brauchen oder sehr viel Routing brauchen, dann kann die Zelle halt nur Routing machen. Mhm. Wenn sie sehr viel Logik brauchen, dann macht die Zelle hauptsächlich nur Logik und keine Routing mehr. Und mit diesem Ansatz, wie schon erwähnt, haben wir ungefähr die Hälfte der Chipfläche. Hälfte der Chipfläche bedeutet natürlich auch, dass wir hier einen sehr geringen Standby-Strom haben, weil das ist eigentlich eine Funktion der Fläche. Aber auch beim dynamischen Stromverbrauch haben wir hier Vorteile, weil die Verbindungen geringer sind. Wir haben bessere parasitäre Effekte, was natürlich positiven Einfluss auf die dynamische Verlustleistung hat. Neben den Vorteilen der kleineren Chipfläche ist auch unsere Technologie siliziumunabhängig. Was bedeutet das? Normalerweise im FPGA-Business versucht man immer, an den Prozessen zu optimieren. Wir nehmen die Prozesse, wie wir sie von den Siliziumherstellern bekommen. Das kann SMIC, das kann TSMC sein. Dann nehmen wir diese Werte, tun die auf unsere Architektur abbilden und dann geben wir die Sachen zurück an den Siliziumhersteller und der kann die wirklich so benutzen und seine Prozessparameter als Standardparameter benutzen. Das hat uns auch vor einigen Jahren geholfen, dass auch hier wir unsere Bausteine liefern konnten, mhm, wo die langen Lieferzeiten waren. Dann haben einige über 60 Wochen Lieferzeit gehabt oder konnten gar keine Lieferzeiten sagen. Mhm. Wir haben da im Durchschnitt um die 20, 22 Wochen Lieferzeiten gehabt. Weil man von uns kommt, man immer mal ein Lot zwischen so einen Highrunner reinschieben und wir haben diesen Prozess nicht behindert. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil von unserem Prozess. Auch wenn man überlegt, okay, können wir unsere Bausteine moven zu anderen Silizium-Fabs? Zum Beispiel TSMC macht eine Fab in Japan, macht eine Fab in Europa. Wenn die da zum Beispiel die 16 Nanometer anbieten, können wir sehr schnell von Taiwan nach Japan oder auch zu Europa wechseln, wenn es irgendwo mal Probleme gibt.
Das war ja auch genau die Zeit, wo wir euch quasi als Effinix auch tiefer kennengelernt haben oder besser kennengelernt haben, gerade in der Zeit, wo quasi man keine anderen Chips bekommen hat. Wir gemeinsame Kunden aber hatten, die dann quasi ein gewisses Need hatten, ein Projekt umzusetzen. Und das war ja auch genau die Zeit, wo die Solectrics das erste Mal die Effinix-Steine eingesetzt hat im Kundenauftrag. Da haben wir ja auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Von daher, der Vorteil hat sich dann auf jeden Fall diesem Kundenprojekt absolut dann zum Positiven für Effinix und die Solectrics dann auch ausgewirkt.
Ja, speziell diese Zeit war sehr positiv für uns, weil, mhm, wie gesagt, wir konnten liefern und haben da auch sehr viele Kunden gewonnen, bei denen wir auch wirklich weitergeholfen haben, weil, mhm, sie haben keine Produkte bekommen, sie konnten nichts mehr verkaufen und wir waren da eine sehr gute Lösung. Und zu der Zeit hatten wir unsere erste FPGA-Familie, die Trion-Familie, auf den Markt gebracht gehabt, die basiert auf 40 Nanometer und ist wirklich so, ich sage immer ein Wald-und-Wiesen-FPGA. Sie brauchen 3,3 Volt, sie brauchen ein bisschen Lookup-Table, sie brauchen ein bisschen Register, Memory und ein paar nette Interface. Und das ist so die Trion-Familie. Nebenbei haben die aber ganz nette Sachen, wie zum Beispiel, wir unterstützen bei diesen FPGA-Familien 1,5 Gigabit MIPI CSI-2. Wir unterstützen 1066 DDR3 Memory-Interface, was ich auch von den vergleichbaren FPGAs etwas abhebt. Und das natürlich bei gleichzeitig geringerer Verlustleistung und auch mit einem Kostenvorteil.
Genau, das ist ja für uns immer nicht ganz unwichtig, ne, dass es auch FPGAs gibt, die ja wirklich auch von der Größe skalieren, also dass man auch kleine, kompakte, performante, aber trotzdem ja leistungsarme FPGAs bekommt, wenn man die in Smart Cameras quasi einsetzen will, wo man einfach nicht viel Verlustleistung nach außen bringt und natürlich trotzdem aber auch Anwendungen haben, wo wir ja größere FPGAs brauchen, wo wir eben relativ viel maßgeschneiderte Bildverarbeitung unterbringen. Und klar, ne, es wird vielleicht auch immer Projekte geben, das brauche ich dir nicht sagen, wo vielleicht dann ein anderer Hersteller besser passt, aber was halt wir schon gut finden, ist es, dass halt von klein nach groß, wie du sagst, auch ein bisschen, ne, das skaliert durch. Ja. Und das ist für unsere Themen schon auch sehr angenehm irgendwo, dass wir uns da mit einer Technologie befassen, da tiefer einsteigen können und ja sämtliche Bereiche irgendwo damit adressieren können.
Das ist eine schöne Zusammenfassung von, wo Solectrics Effinix einsetzt und wo quasi der USP, über den wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, von Effinix dann auch zu tragen kommt bei unseren Projekten. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann würde ich sagen, wir sollten in einer weiteren Folge mal drüber reden, wo Efinix FPGAs überall eingesetzt werden können. Können auch mal ein bisschen in den Vision-Bereich eintauchen. Aber für heute sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wie immer am Ende jeder Folge der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die E-Mail podcast@solectrix.de, da kann man sich sehr gerne hinwenden. Fragen, Anmerkungen und natürlich auch Fragen an Efinix dann gerne stellen, die leiten wir natürlich gerne weiter und würden dann in einem der nächsten Podcasts auch sehr gerne darauf eingehen.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.
Ciao.